Moin, liebe Studis, hallo. Hier kommt wieder eine Podcast-Folge zur Vorlesung Algebra 1. Das ist eine von mehreren, die ich aufgrund Ihrer Fragen und Wünsche vorbereitet habe. Und ich habe auch noch ein paar mehr Ideen, das heißt, es wird noch ein paar Folgen geben. Aber jetzt fange ich erstmal an mit verschiedenen eher elementaren Themen und Beispielen zum Thema Kongruenzen. In dieser Folge geht es darum, dass wir vergleichen, wie sieht das Rechnen mit Kongruenzen aus und wie sieht das Rechnen in einem dazugehörigen oder dazu passenden Faktoring von Z aus, in der Hoffnung, dass dieses Hin- und Her-Argumentieren Ihnen hilft, nochmal eine andere Perspektive zu sehen, vielleicht auch auf Ideen zu kommen bei Übungsaufgaben oder so. Mal gucken. Mal gucken, ob Sie das hilfreich finden. Wir beginnen mit einer natürlichen Zahl n und mit ganzen Zahlen a und b. Das wird jetzt ein Setup, so wie wir das in der Vorlesung häufig sehen. Die Definition von Kongruenz haben wir noch etwas allgemeiner gefasst, aber für den Moment bleibe ich jetzt mal bei einer natürlichen Zahl n und bei ganzen Zahlen a und b. Dann sagt die Definition a kongruent b mod n, dass n ein Teiler ist von a minus b in Z. Also nochmal, wir sagen, dass a kongruent zu b ist modulo n, genau dann, wenn n ein Teiler ist von a minus b im Ring Z. Das ist jetzt gleichwertig dazu, dass es eine ganze Zahl gibt, x aus Z, mit der Eigenschaft n mal x gleich a minus b. Hier habe ich einfach nur übersetzt, was es bedeutet, ein Teiler zu sein. Jetzt kann ich das aber nochmal umschreiben, indem ich nämlich auf beiden Seiten dieser Gleichung b addiere und dann steht da a gleich n mal x plus b. Alle Zahlen der Form n mal x plus b liegen in der Restklasse n mal z plus b, also in dem Ringelement im Faktoring z modulo n mal z, welches als Repräsentanten die Zahl b hat. Und jetzt nochmal weitergedacht, wenn ich eine Restklasse habe, also ein Element des Faktorings z modulo n mal z, und ich finde darin eine ganze Zahl, dann kann ich die immer als Repräsentanten für diese Restklasse benutzen. Wenn also a in n mal z plus b liegt, dann heißt das, dass ich auch a als Repräsentanten benutzen könnte. Das heißt, n mal z plus b ist das gleiche wie n mal z plus a. Genauso kann ich das rückwärts machen. Wenn ich anfange mit einer Restklasse, die ich mit zwei unterschiedlichen Repräsentanten hinschreibe, dann kann ich die gleiche Rechnung rückwärts machen und sehe, dass dann die Differenz dieser beiden Repräsentanten in n mal z liegt. Das heißt, diese Differenz ist durch n teilbar. Und so konnten wir uns jetzt überlegen, zwei ganze Zahlen a und b sind kongruent modulo n zueinander, genau dann, wenn sie die gleiche Restklasse im Ring z modulo n mal z repräsentieren. Das heißt, a kongruent b mod n gilt genau dann, wenn n mal z plus a das gleiche ist wie n mal z plus b. Und jetzt könnte man das noch spezifizieren, indem man eine der Zahlen a und b in der Menge 0 bis n minus 1 wählt. Und dann könnte man sagen, dass die Zahlen, die zu diesem a kongruent sind, genau die sind, die beim Teilen durch n im Ring z den Rest a lassen. So, wenn Sie das noch genauer aufdröseln wollen, dann lade ich Sie ein, das erstmal selber zu versuchen, also das hinzuschreiben und dann mit Teilen mit Rest zu argumentieren, sich zu überlegen, warum, wenn man wirklich ganz streng Teilen mit Rest macht, dann dieser Rest in der Menge 0 bis n minus 1 liegen muss und wie man das dann wieder übersetzen kann in eine Kongruenz. Um an einem Beispiel zu zeigen, wie man diese Übertragung oder diese andere Sichtweise verwenden kann, möchte ich nochmal auf die Kürzungsregel zurückkommen. Bei der Kürzungsregel, da haben wir formuliert, wenn wir Zahlen haben, ABC aus Z, wir rechnen modulo n aus n und C mal C und n sollen teilerfremd sein. Wenn wir dann die Kongruenz A mal C kongruent B mal C modulo n haben, dann können wir C rauskürzen, wie gesagt, wenn C und n teilerfremd sind und erhalten dann die Kongruenz A kongruent B mod n. Jetzt möchte ich das übersetzen in etwas, was im Faktoring Z modulo n mal Z passiert. Ich behalte A, B und C und n, alles mit den gleichen Voraussetzungen. Und jetzt beginne ich mit der Voraussetzung, dass A mal C und B mal C die gleiche Restklasse repräsentieren. Das heißt, n mal Z plus A mal C ist das gleiche wie n mal Z plus B mal C. Jetzt kann ich mir das ja im Factoring vorstellen wie eine Multiplikation. Wenn der Repräsentant ein Produkt ist, dann kann ich das ja so auseinanderziehen und kann das auch als Produkt von zwei Restklassen formulieren. Das könnte man sich nochmal so hinschreiben und dann sieht es aus, als würden wir jetzt im Factoring z modulo n mal z kürzen wollen. Hier ist der Haken. Wenn wir eine Gleichheit haben oder eine Assoziiertheit in einem Ring, der kein Integritätsbereich ist, dann können wir unsere Kürzungsregel in Integritätsbereichen nicht anwenden. Deswegen habe ich jetzt also nicht das Produkt hingeschrieben und gesagt, ja, wir verwenden einfach die Kürzungsregel, die wir aus der Ringtheorie kennen. Denn z modulo n mal z ist ja manchmal gar kein Integritätsbereich. Trotzdem können wir uns noch überlegen, wie es weitergeht, indem wir nämlich Folgendes machen. Wir halten nochmal fest, a mal c und b mal c repräsentieren die gleiche Restklasse. Und wir haben vorher geklärt, dass zwei ganze Zahlen die gleiche Restklasse repräsentieren, wenn die Differenz in dem Ideal liegt, also hier in n mal z. Schreiben wir das doch mal explizit hin. Es gibt jetzt eine ganze Zahl z mit der Eigenschaft, dass ich a mal c schreiben kann als n mal z plus b mal c. Jetzt bilde ich die Differenz a mal c minus b mal c. Die ist jetzt durch n teilbar. Also kann ich die schreiben als n mal irgendwas, diese Differenz. Wenn ich hier die Gleichung von gerade wieder benutze mit den gleichen Bezeichnungen, dann kann ich die Differenz a mal c minus b mal c als n mal z schreiben. N ist unser n, was wir die ganze Zeit haben. Z war eine geeignete ganze Zahl. Jetzt kann ich im Ring z arbeiten und kann da ausklammern. Denn da steht jetzt ja a mal c minus b mal c. Da kann ich c ausklammern und erhalte in Klammern a minus b mal c ist durch n teilbar im Ring z. Ah, und jetzt können wir benutzen, dass c und n teilerfremd sind und dass z ein faktorieller Ring ist. Denn dann folgt aus der Tatsache, dass die Differenz, also anders, dass das Produkt a minus b in Klammern mal c durch n teilbar ist, dass dann a minus b durch n teilbar ist. Denn wenn das nicht so wäre, dann müssten wir ja irgendwelche Primfaktoren, die in der Zerlegung von n vorkommen, in c sehen und dann wären die ja nicht mehr teilerfremd. Also nochmal, ich habe da so ein Produkt, a minus b in Klammern mal c. Dieses Produkt ist durch n teilbar, aber c und n sind teilerfremd. Und wenn man sich dann die Primfaktorzerlegung von diesen ganzen Zahlen anguckt, sieht man, das geht nur, wenn n ein Teiler von a minus b ist. Ach so, aber wenn n ein Teiler von a minus b ist, dann repräsentieren a und b die gleiche Restklasse. Das heißt, n mal z plus a ist n mal z plus b. Und jetzt gehen wir ganz zurück zum Anfang. Wir hatten, dass n mal z plus a in Klammern mal n mal z plus c in Klammern das gleiche ist wie n mal z plus b in Klammern mal n mal z plus c in Klammern. Das hatten wir am Anfang hingeschrieben. A mal c und b mal c repräsentieren die gleiche Restklasse und das kann ich als Produkt im Factoring schreiben. Und wir haben jetzt daraus geschlossen, und zwar weil wir benutzen konnten, dass c und n teilerfremd sind, dass dann auch schon diese beiden Faktoren n mal z plus a und n mal z plus b, dass die dann schon gleich sein müssen. Das sieht also aus, als hätten wir hier im Factoring z modulo n mal z doch irgendwie eine Kürzungsregel. Allerdings ist das eine Kürzungsregel, die noch mehr Voraussetzungen hat. Wir müssen nämlich darauf achten, dass der Repräsentant von dem Element, das wir wegkürzen wollen, teilerfremd ist zu n, also zu dem n, was zu dem Ideal gehört. Jetzt sind Sie aufgefordert, diese Kürzungsregel einmal ordentlich aufzuschreiben. Hier in so einem Factoring von z kann man das ja ganz konkret machen. Gucken Sie mal, wie Ihre Formulierung da aussehen würde und wenn Sie Fragen dazu haben, dann sprechen Sie mich gerne an. So, und die Moral von der Geschichte ist, dass das Denken in Kongruenzen uns jetzt dabei geholfen hat, unsere Kürzungsregel für Integritätsbereiche zu verallgemeinern, zumindest auf einen Typ Ringe, den wir kennen, die keine Integritätsbereiche sind im Allgemeinen oder jedenfalls nicht immer sein müssen. Und wir haben aber auch gemerkt, wir brauchen dann eine zusätzliche Voraussetzung, damit das Kürzen funktioniert. Hier kommt noch ein Beispiel. Ich formuliere mal den kleinen Satz von Fermat in Faktoringsprache. Erstmal wiederholen wir kurz, was der sagt. Und ich nehme jetzt nur den Spezialfall im kleinen Satz von Fermat, wo die Primzahl p die ganze Zahl a nicht teilt. Wir haben also eine ganze Zahl a, eine Primzahl klein p, die soll teilerfremd zu a sein, also a nicht teilen. Und dann sagt unser original kleiner Satz von Fermat, dass dann a hoch p minus 1 kongruent ist zu 1 modulo p. Jetzt möchte ich das im Faktoring z modulo p mal z formulieren. Okay, was denke ich denn, was diese Aussage da dann wird? Naja, wenn a hoch p minus 1 kongruent zu 1 ist mod p, dann heißt das mit unserer Umformulierung, dass a hoch p minus 1 und 1 die gleiche Restklasse repräsentieren im Faktoring z modulo p mal z. Das schreibe ich jetzt einmal hin. P mal z plus a hoch p minus 1, da sollte ich irgendwas klammern. Also p mal z plus, und jetzt kommt der Repräsentant, a hoch p minus 1 ist dann die gleiche Restklasse wie p mal z plus 1. Die linke Seite dieser Gleichung, das, was ich gerade nochmal ordentlich formuliert habe, die kann ich aufgrund der Multiplikation im Faktoring und wie die funktioniert, aber auch anders schreiben. Das p minus 1, was am a dran steht, das kann ich sozusagen rausziehen und kann das auch schreiben als p mal z plus a in Klammern hoch p minus 1. Das ist einfach nur die Multiplikation im Faktoring. So, und ich habe jetzt diese Aussage geschlossen aus dem kleinen Satz von Fermat und aus unserer Umformulierung von Kongruenz zu Faktoring. Ich kann mir aber auch nochmal überlegen, ob ich das vielleicht zu Fuß herleiten kann, indem ich einfach im Faktoring argumentiere. Also gucken wir mal. A hoch p minus 1 kongruent 1 mod p bedeutet, dass a hoch p minus 1 minus 1 durch p teilbar ist. In z, es gibt also eine ganze Zahl x mit der Eigenschaft p mal x gleich a hoch p minus 1 minus 1. Oder anders formuliert, p mal x plus 1 ist das gleiche wie a hoch p minus 1. Und jetzt kann ich einfach mit, wie kann ich jetzt argumentieren, wenn zwei ganze Zahlen sich um ein Vielfaches von p unterscheiden, repräsentieren sie die gleiche Restklasse. Das heißt, so kann ich zu Fuß nochmal sehen, dass die Gleichung, die ich vorhin formuliert habe im Faktoring, wirklich richtig ist. Wir haben also zwei Möglichkeiten, das herzuleiten. Einmal, indem wir direkt den kleinen Satz von Fermat nehmen und einfach nur umschreiben, was der im Faktoring bedeutet. Aber wir können es auch zu Fuß machen, indem wir einfach mit den ganzen Zahlen argumentieren. So, zum Beispiel bedeutet das, wenn wir jetzt im Faktoring gucken, naja, wenn, also überlegen wir nochmal, wir haben ja hier z modulo p mal z. Da, das ist ein Körper, wir haben da eine 0, nämlich p mal z, und wir haben auch eine 1, nämlich p mal z plus 1. Und dieses 1-Element haben wir jetzt als Produkt von Elementen geschrieben. Oder besser gesagt, als Potenz von einem Element. Und das kann man benutzen, um zum Beispiel Inverse zu finden bezüglich der Multiplikation. Das ist eine ganz praktische Anwendung. Letzte praktische Anwendung, Kongruenzen und Polynome. Hier habe ich wieder eine kleine Primzahl p. Und ich habe ein Polynom t aus dem Polynomring zx, also ein Polynom mit ganzzahligen Kongruenzen, mit ganzzahligen Koeffizienten. Das war das Wort. Und jetzt behaupte ich, wenn wir eine ganze Zahl a hernehmen, dann sind die folgenden beiden Aussagen gleichwertig. Wenn ich a in t einsetze, dann ist das, was rauskommt, in z durch p teilbar. Erste Aussage. Zweite Aussage, p mal z plus a ist eine Nullstelle des Polynoms t, wenn ich das Polynom t interpretiere als Polynom mit Koeffizienten in z modulo p mal z. So, und das müssen wir uns jetzt ein bisschen genauer angucken. Wir können ja mal ein Beispiel nehmen. X² minus 1. Das ist ein schönes ganzzahliges Polynom und das kann ich ganz wunderbar in z modulo p mal zx lesen, indem ich mir jetzt vorstelle, dass die Koeffizienten, die da stehen, nicht mehr ganze Zahlen sind, sondern die entsprechenden Elemente im Faktoring. Aus dem Koeffizienten 1 vor x² wird dann also p mal z plus 1 und aus der minus 1 wird p mal z minus 1. Dann kann ich etwas in dieses Polynom einsetzen und das mache ich jetzt. Ich schnappe mir also eine ganze Zahl a, nehme die Restklasse p mal z plus a und setze die in das Polynom ein, so wie ich das gerade formuliert habe. Und dann steht da p mal z plus a in Klammern zum Quadrat plus p mal z plus minus 1, also p mal z minus 1. Das könnte ich aber auch vereinfachen zu p mal z plus a in Klammern zum Quadrat minus in Klammern p mal z plus 1. Das heißt, ich habe da eingesetzt und es sieht wirklich genauso aus wie beim Einsetzen in das ursprüngliche Polynom, nur dass ich diesmal halt Restklassen eingesetzt habe. Und jetzt möchte ich gucken, was es bedeutet, dass a eine Nullstelle ist. Naja, a selber als ganze Zahl ist eine Nullstelle von x² minus 1 genau dann, wenn a² gleich 1 ist. Und wie sieht es aus, wenn wir das jetzt im Factoring formulieren? Das heißt, wir fragen uns, wann p mal z plus a eine Nullstelle von x² minus 1 interpretiert im Factoring ist. Naja gut, da muss ja einfach beim Einsetzen 0 rauskommen. Und das Nullelement im Körper z modulo p mal z ist p mal z plus 0. Das heißt also, rechnen wir das mal aus, auf der linken Seite p mal z plus a in Klammern zum Quadrat minus in Klammern p mal z plus 1. Da können wir die Rechenregeln im Ring benutzen. Das heißt, wir verknüpfen die Repräsentanten. Und vorne habe ich p mal z plus a mal p mal z plus a. Das heißt, der neue Repräsentant ist a Quadrat. Hinten habe ich einen Repräsentanten minus 1. Das heißt, ich sehe, dass diese neue Restklasse repräsentiert wird von a Quadrat minus 1. Das heißt, p mal z plus in Klammern a Quadrat minus 1 ist dasselbe wie p mal z plus 0. Schließlich haben wir vorausgesetzt, dass dieses Element, was wir eingesetzt haben, eine Nullstelle ist. Und das heißt, a Quadrat minus 1 ist durch p teilbar. Und das heißt, a Quadrat minus 1 ist kongruent 0 modulo p. Wir haben also jetzt gesehen, dass jede Nullstelle von dem Polynom, wenn wir das im Factoring interpretieren oder mit Koeffizienten aus dem Factoring interpretieren, dass dann diese Nullstellen vielleicht nicht unbedingt echte Nullstellen in z werden, aber sie erfüllen eine Kongruenz modulo p. Und das kann hilfreich sein. Wenn wir nämlich Gleichungen lösen wollen, dann landen wir häufig bei so Fragen zu Kongruenzen. Und wenn man das in Form eines Polynoms mit Koeffizienten aus so einem Factoring formulieren kann, dann hat man auf einmal das Material zur Verfügung, was wir uns zu Polynomringen erarbeitet haben. Und dann kann man da häufig besser und klarer argumentieren. Hier ist also nochmal das, was wir herausgefunden haben. Die Nullstellen des Polynoms x² minus 1 interpretiert über dem Körper z modulo p mal z, sind genau diejenigen Elemente aus diesem Körper, bei denen der Repräsentant die Kongruenz x² minus 1 kongruent 0 mod p erfüllt. Insbesondere gibt es für diese Kongruenz höchstens zwei Lösungen modulo p. Damit meine ich, dass es modulo p höchstens zwei ganze Zahlen gibt, die, wenn ich die für x einsetze, die Kongruenz erfüllen. Modulo p deshalb, weil ich für jede solche Lösung dann immer sofort noch mehr finde, indem ich Vielfache von p dazu addiere. Das gucken wir uns mal kurz an. Wir haben x² minus 1 interpretiert über z modulo p mal z. Das Polynom hat Grad 2, deswegen gibt es in diesem Körper höchstens zwei Nullstellen. Ich sehe auch sofort welche, nämlich p mal z plus 1 und p mal z minus 1. Wenn wir das einsetzen ins Polynom und alles richtig ausrechnen, dann sehen wir, dass das eine Nullstelle ist. Das heißt also, wenn wir jetzt die Kongruenz x² minus 1 kongruent 0 mod p lösen wollen, dann suchen wir jetzt nach passenden Repräsentanten, haben wir nämlich 1 und minus 1. Wenn wir die einsetzen, ist die Kongruenz erfüllt. Und dann ist übrigens auch, oder diese Zahlen sind übrigens auch wirklich Nullstellen für das ganz, ganz ursprüngliche Polynom. Aber der Witz ist, dass wir, wenn wir nur auf die Kongruenz gucken, und nicht auf die Gleichung mit gleich 0, dass wir dann noch mehr Nullstellen finden. Die unterscheiden sich aber nur um Vielfache von p. Das heißt, modulo p haben wir nur genau zwei Nullstellen, aber in Wirklichkeit, wenn wir Lösungen für die Kongruenz hinschreiben, dann sind das unendlich viele Zahlen. Hier zum Beispiel haben wir gesagt, wir können die 1 als Repräsentant nehmen. 1 löst auch wirklich die Kongruenz, so dass da eine Gleichung steht. Es kommt gleich 0 raus. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel auch p plus 1 einsetzen oder 2 mal p plus 1 oder 100 mal p plus 1. Die Kongruenz wäre jedes Mal richtig. Die ursprüngliche Gleichung x² minus 1 gleich 0, die wäre dann nicht mehr immer erfüllt. Genauso bei der minus 1. Minus 1 ist eine Lösung tatsächlich für die ursprüngliche Gleichung x² minus 1 gleich 0. Wenn ich minus 1 als Repräsentanten nehme, bekomme ich eine Nullstelle für das Polynom im Körper z modulo p mal z. Aber ich kriege halt noch viel mehr Nullstellen, beziehungsweise noch mehr Lösungen für die Kongruenz, denn anstelle von minus 1 kann ich auch p minus 1 nehmen oder 2 mal p minus 1 oder irgend sowas. Und wenn Sie das mit konkreten Zahlen machen, und ich schlage vor, dass Sie das mal ausprobieren für p gleich 5 oder p gleich 7 oder so. Dann sehen Sie auch, was der Unterschied ist. Einmal hat man ganzzahlige Nullstellen und dann findet man für dieses Polynom auch wirklich nur 2. Wenn man in den Faktoring geht, z modulo Primzahl mal z, dann findet man Nullstellen mit vielen unterschiedlichen Repräsentanten und diese Repräsentanten lösen dann die Kongruenz x² minus 1 kongruent 0 mod p. Probieren Sie es aus. Das ist nochmal ganz gut so als Fingerübung, um auch nochmal mehr mit den Kongruenzen konkret rumzurechnen. Das war's. Da haben wir jetzt auch nochmal einige Rechenregeln wiederholt. Ich hoffe, dass das hilfreich war und in den nächsten Folgen werde ich mich auch immer auf einen Aspekt konzentrieren, auf eine Art von Frage, die jetzt häufiger kam und werde das dann immer mit Beispielen untermalen. Bis dann!